Hallo und schön, dass du da bist zur 61. Folge von unserem Podcast Mitobiom – Natürlich gesund mit Darm und Mitochondrien von Tissot. Der Podcast für alle, die sich für das Thema ganzheitliche Gesundheit und gesunde Ernährung interessieren. Mein Name ist Leonie und ich bin zuständig für die Social-Media-Kanäle hier bei Tissot. Ich möchte dich mitnehmen in die Welt des Gesundheitsdschungels und lade mir jeden Monat Gäste ein, die dir erklären, wie unser Körper funktioniert. Mein heutiger Gast ist Kira Siebnahl. Sie hat ihren Master of Science der Humanernährung an der Universität in Bonn gemacht und arbeitet heute als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Referentin in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung bei Tissot. In der heutigen Folge geht es um die wichtige Rolle des Mikrobioms in den ersten Lebensjahren eines Kindes. Wir sprechen darüber, wie sich die Darmflora von Geburt an entwickelt, welche Faktoren sie beeinflussen können und warum sie so entscheidend für Immunsystem, Verdauung, Haut und sogar die Gehirnentwicklung ist. Außerdem geht es darum, woran Eltern ein gestörtes Mikrobiom erkennen können, wie sie die Darmgesundheit ihrer Kinder im Alltag unterstützen und wann Probiotika sinnvoll sein können. Dabei werfen wir auch einen Blick auf aktuelle Studien und darauf, was unser neues Probiom Kids so besonders macht. Bevor es losgeht, möchten wir dich bitten, wenn dir unsere heutige Podcast-Folge gefallen hat, diese am Ende mit 5 Sternen zu bewerten. Dein Feedback ist für uns enorm wertvoll und hilft anderen Zuhörern, den Weg zu uns zu finden, damit auch sie von unserem Wissen profitieren können. Wir bedanken uns für deine Unterstützung und wünschen dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Kira und schön, dass du mit mir heute eine neue Podcast-Folge aufnimmst. Ich hoffe, es geht dir gut.
Hallo Leonie. Ja, ich freue mich auch total auf dieses Thema heute. Mir geht's sehr gut. Hier ist heute sehr useliges Wetter und deswegen habe ich mir gerade einen ganz darmgesunden, mikrobiomgesunden Porridge eben gemacht und mich ein bisschen aufgewärmt bei dem komischen Wetter draußen.
Ja, das klingt gut, das stimmt. Bei mir ist es auch nicht so schönes Wetter, aber irgendwie auch gemütlich. Ich habe tatsächlich mir eine Wärmflasche auch gemacht, weil ich das immer irgendwie liebe. Genau, es kommt mir auch gar nicht vor wie Mai, sondern irgendwie ja eher so herbstliches Wetter. Aber das klingt gut mit deinem Porridge und leitet ja auch eigentlich schon perfekt ein. Du hast gerade schon gesagt, darmgesund. Und zwar geht es heute auch um das Thema Darm bzw. Mikrobiom. Aber nicht so, wie wir es vielleicht oder unsere Zuhörer es sonst kennen, wo wir einfach irgendwie übers Mikrobiom sprechen oder bestimmte Sachen raussuchen mal. Sondern heute geht es um ein Thema, was wir so noch überhaupt nicht in unserem Podcast hatten. Und zwar geht es um Kinder. Und zwar um das Mikrobiom bei Kindern. Und warum das so wichtig ist und wofür das einfach eine große Rolle spielt und so weiter. Und deswegen, ja, würde ich einfach mal direkt reinstarten und du kannst ja mal erklären, warum das Mikrobiom in den ersten Lebensjahren von Kindern einfach eine so, so wichtige Rolle spielt.
Ja, sehr gerne. Ich finde auch, das ist ein super spannendes Thema. Ich glaube, über Darmgesundheit bei Erwachsenen haben wir alle schon viel gehört, aber bei Kindern, ja, hört man weniger dazu und deswegen freue ich mich sehr heute über dieses Thema. Wenn ein Säugling auf die Welt kommt, dann ist es nämlich so, dass das Mikrobiom des Säuglings noch gar nicht ausgereift ist und sich erst entwickeln muss. Und deswegen ist es so, so wichtig, in den ersten Lebensmonaten, sogar Jahren, darauf zu achten, dass sich das Mikrobiom besonders gut entwickeln kann. Wir haben nämlich am Anfang in dem Mikrobiom des Säuglings ja noch eine sehr geringe Diversität, also sprich, es gibt noch sehr wenig verschiedene Bakterienarten im Mikrobiom und auch das Ganze ist noch nicht so stabil, also das muss sich erst so festigen. Und man sieht dann, ja, sobald das Neugeborene feste Nahrung aufnimmt, also mit Beginn der Beikost nach 6 Monaten, dass sich zunehmend das Mikrobiom verändert und aber auch in dieser Phase noch sehr vulnerabel, also sehr sensibel gegenüber äußere Einflüsse ist. Und diese sensible Phase, die geht eigentlich von Geburt an bis so 3 bis 6 Jahre Alter, wo es eben noch sehr viel Veränderungen gibt, wo die Zusammensetzung noch anders ist als bei Erwachsenen, also weniger divers, aber auch ja andere Bakterienarten tatsächlich, die dominant sind, vor allem Bifidobakterien ganz am Anfang und auch die Funktionalität des Mikrobioms, die sich erst noch entwickeln muss. Und warum ist das so wichtig? Warum möchten wir heute eigentlich darüber sprechen? Das vor allem, ja, weil diese gesunde Mikrobiomentwicklung des Kindes ist so wichtig für einerseits die Reifung des Immunsystems. Also im Darm sind ganz viele Immunzellen, die trainiert werden müssen. Also das Immunsystem muss auch erst ausreifen. Und auch man sieht in vielen Studien heutzutage, dass eine frühe Dysbiose, also ein Ungleichgewicht im Darm in den ersten Jahren oder Monaten des Kindes zu einem erhöhten Risiko führt für spätere Erkrankungen. Also vor allem entzündliche Erkrankungen wie chronische Darmentzündungen. Aber man sieht aber auch zum Beispiel Zusammenhänge mit der Entwicklung von ADHS oder Neurodermitis, Allergien. Also das ist wirklich sehr breit gefächert. Und da spielen diese verschiedenen Achsen eine Rolle. Also vielleicht haben die Zuhörenden schon mal von der Darm-Hirn-Achse gehört, aber es gibt halt ganz viele verschiedene Achsen. Also Darm-Hirn-Achse für die Gehirnentwicklung super wichtig, aber dann auch zum Beispiel Darm-Haut-Achse, was bei der Entstehung von Neurodermitis eine Rolle spielt. Ja, und es gibt eben noch viele, viele andere dieser sogenannten Achsen. Und ich glaube, deswegen ist es halt so wichtig, sich gerade in dieser vulnerablen Phase anzuschauen, wie kann man das Mikrobiom unterstützen und was gibt es vielleicht auch für Einflussfaktoren, die das Mikrobiom auch stören können auf der anderen Seite.
Ja, das war auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr guter Einstieg. Und ich glaube, man hat jetzt auch gemerkt, warum das eben so wichtig ist, bei den Kleinsten auch schon. Und wir haben ja auch schon sehr, sehr häufig über das Thema Darm gesprochen, warum der Darm wichtig ist. Aber es ging natürlich immer um den Erwachsenen. Und es ist ja, ich weiß nicht, so ein bisschen beschäftigt man sich vielleicht auch, wenn man schwanger ist oder ein Kind bekommt, ein Kleinkind hat, damit, was natürlich auch gut ist, was vielleicht nicht so gut ist und so weiter. Aber ich glaube, dass es immer noch sehr, sehr viel Unwissenheit auch gibt, was ja so wirklich so Einflussfaktoren auch sind oder was auch den Darm stören kann. Ich weiß nicht, ob das schon mal der eine oder andere gehört hat, zum Beispiel auch bei der Geburt oder und so weiter. Da gibt es so viele Dinge, die da eine Rolle spielen können. Und vielleicht kannst du uns diese Sachen jetzt noch mal im Detail so ein bisschen drauf eingehen. Ich denke so, die meisten wissen schon zum Beispiel auch, ich sag mal das Thema Antibiotika oder sowas, dass das nicht super toll ist für den Körper. Aber vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen im Detail darauf eingehen, was denn wirklich ein Einfluss auf die Entwicklung vom kindlichen Mikrobiom hat, also so in den ersten Jahren. Was sind da so störende Faktoren?
Ja, das sind tatsächlich sehr, sehr viele. Also auf der einen Seite die störenden Faktoren, wie du gerade schon gesagt hast, sowas wie Antibiotika, aber natürlich auch fördernde Faktoren, also auch Sachen, die die Entwicklung positiv beeinflussen können. Zum Beispiel die Geburtsart, das hast du gerade schon erwähnt, also wurde das Kind natürlich, also vaginal geboren oder per Kaiserschnitt, das hat einen Einfluss. Wird das Kind gestillt oder bekommt es eine Formula, also Flaschennahrung, hat einen Einfluss. Dann, wenn das Kind weiter wächst, ist auch wichtig, wie ist die Ernährung, also ist die ballaststoffreich, enthält sie vielleicht auf der anderen Seite viel Zucker, ist sie ausgewogen, all das spielt da mit rein. Und auch die Umgebung, also wächst das Kind eher im Grünen auf oder vielleicht eher in der Stadt, wo alles auch ein bisschen zu steril vielleicht manchmal ist. Und was auch super interessant ist, finde ich, ist, dass auch Haustiere einen Einfluss auf das Mikrobiom haben. Also man kennt ja, wenn man Haustiere hat und gerade Kinder, die sind ja dann auch ein bisschen kleiner, die haben dann vielleicht, kuscheln dann vielleicht mit dem Hund oder der Katze und auch da werden Mikroben letztendlich ausgetauscht, genauso auch mit Geschwisterkindern. Also all das hat einen riesengroßen Einfluss auf die Entwicklung des Mikrobioms in den ersten Lebensjahren. Genau, und was auch mittlerweile sogar auch diskutiert wird, ist Bewegung und Sport, dass auch das vielleicht sogar einen Einfluss haben kann. Und Medikamente wie Antibiotika natürlich auch. Also das kennen wir von uns Erwachsenen. Ich habe letztens eine Abbildung gesehen, oder eine Studie gesehen, dass wirklich Penicillin und Amoxicillin zum Beispiel über den Zeitraum von einem Jahr das Mikrobiom nachhaltig verändern können, dass die Diversität zurückgeht. Und das waren noch die Antibiotika mit den kürzesten Effekten. Also es gibt noch weitere Antibiotika, die wirklich 2 oder 3 Jahre einen Einfluss haben auf die Mikrobiomdiversität. Und da kann man sich vorstellen, dass es bei Kindern ganz genauso oder vielleicht sogar noch stärker ausfällt. Und wir sehen natürlich heute auch viele Medikamente, die benutzt werden. Und oftmals sind die natürlich auch gerechtfertigt und wichtig. Aber es wird natürlich problematisch, wenn dann zu häufig und zu viele Antibiotika im Kleinkindalter verwendet werden.
Ja, das ist ja meistens auch so, die Menge macht das Gift ja häufig. Natürlich lässt es sich ja nicht immer vermeiden. Und es ist ja auch, wie du gesagt hast, manchmal gut, dass man es hat und manchmal auch nicht vermeidbar. Aber wenn man vielleicht auch viel vorbeugen kann schon oder viel mit der Ernährung oder du hast auch gerade schon das Thema Bewegung angesprochen und so weiter, wenn man auch da schon viel machen kann, dann ist es ja gut, da den Darm auch einfach zu unterstützen. Und ja, klar. Wir sind alle froh, dass es auch bestimmte Medikamente gibt. Und wie du sagst, es hat mal auch seine Berechtigung. Aber dass man immer sich im Klaren ist, einfach, dass man trotzdem dann was tun muss. Dass wenn man Antibiotika, wenn das Kind Antibiotika nehmen musste, dass man dann das nicht einfach dann so lässt, sondern dass man dann natürlich auch wieder was tut für den Darm. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Und ganz am Anfang, du hast ja das Thema Geburtsart angesprochen, also vaginal oder per Kaiserschnitt. Vielleicht kannst du da noch mal 1, 2 Worte zu sagen, warum das so einen großen Unterschied hat. Weil es ja wirklich, auf jeden Fall ist das so mein Empfinden, mittlerweile schon ein bisschen wie so ein Trend ist, auch per Kaiserschnitt zu gebären. Auf jeden Fall höre ich das sehr, sehr häufig, dass das einfach gemacht wird, geplante Kaiserschnitte. Und wir reden jetzt gerade nicht über medizinisch Notwendige, weil, oder auch wenn es Notfälle gibt, dann natürlich ist es nicht vermeidbar. Aber vielleicht kannst du da einfach nochmal diesen Unterschied ein bisschen erklären, damit sich vielleicht auch Mütter oder auch Eltern bewusst werden, warum es so wichtig ist, natürlich zu gebären.
Ja, das ist richtig. Also heute haben wir echt viele Kaiserschnitte auch bei uns. Ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, jede dritte Geburt sogar in Deutschland ist ein Kaiserschnitt. Also es sind wirklich hohe Zahlen. Und ja, letztendlich ist es natürlich häufig nicht vermeidbar oder auch wichtig. Oft muss natürlich auch die Geburt eingeleitet werden, wenn es zu lange der Geburtstermin schon überfällig ist. Und dann wird es der Kaiserschnitt im Zweifel. Ja, und letztendlich ist das natürlich toll, dass wir heute in der Medizin so weit sind, dass das alles möglich ist. Aber wenn die Möglichkeit zu einer vaginalen Geburt besteht, ist das natürlich trotzdem ja die Wahl, die man wählen sollte, ja, aus der Sicht der Gesundheit des Kindes. Weil es ist dann so, dass bei der Geburt per Kaiserschnitt kommt das Baby natürlich auf die Welt aus dem Bauch heraus, ohne die Vaginalflora der Mutter zu berühren. Also normal, wenn es vaginal geboren wird, dann werden Mikroorganismen aus der Vaginalflora auf die Haut und auch aufs Gesicht natürlich des Babys übertragen. Und diese Mikroben, also diese Bakterien und auch andere Mikroorganismen werden dann kommen auch zunehmend in das Mikrobiom des Kindes und fangen da an, sich anzusiedeln. Also das Baby braucht ja noch diesen Einfluss von außen, um überhaupt Mikroben aufzunehmen, um das Mikrobiom zu entwickeln. Und das ist dann letztendlich die erste Exposition oder der erste Kontakt mit diesen Mikroorganismen. Wenn das Baby jetzt aber nicht vaginal, sondern per Kaiserschnitt auf die Welt kommt, dann sind die ersten Mikroorganismen, die das Baby auf die Haut bekommt oder auch vielleicht auf den Mund, aufs Gesicht, das sind dann eben die Bakterien von der Haut. Und wir wissen, auch auf der Haut gibt es ein Mikrobiom, aber das ist in der Zusammensetzung ein anderes als das der Vaginalflora. Und das ist dann eben schon am Anfang eben dieser Unterschied in der Zusammensetzung da. Und da sieht man eben auch, dass es eigentlich förderlicher für die Gesundheit ist, wenn das Neugeborene den Kontakt hat mit der vaginalen Mikrobiota. ja, trotzdem, wenn der Kaiserschnitt dann da ist, heißt das nicht, jetzt ist alles verloren, sondern es gibt da mittlerweile natürlich auch viele Möglichkeiten, trotzdem das Mikrobiom zu unterstützen. Also oft wird dann auch Vaginalsekret auf das Baby draufgegeben, sage ich mal, um auch da den Kontakt herzustellen. Und natürlich auch nachher durch Stillen oder später die Ernährung und so weiter kann man natürlich ein gesundes Mikrobiom auch dann noch weiter fördern. Also es ist dann nicht alles verloren, aber trotzdem ist es natürlich der erste Schritt. Und wenn man da die Möglichkeit hat, die besten Voraussetzungen zu geben, dann ist das auf jeden Fall dann die natürliche Geburt.
Ja, das war super, dass du das nochmal so ein bisschen erklärt hast. Und genau, einfach, dass man sich das nochmal ins Gedächtnis ruft, dass das einfach wirklich die natürliche Geburt einfach auch das in dem Sinne für den Darm natürlich das Beste ist. Genau, einfach nochmal, wie du gesagt hast, jede dritte Geburt, das ist wirklich krass, persönlich, also finde ich wirklich sehr, sehr krass. Und dass man das einfach nochmal weiß, weil viele wünschen sich ja auch einen Kaiserschnitt und denken, das ist der leichtere Weg, was auch generell natürlich jetzt nicht das Thema heute ist, aber ich glaube generell auch nicht der leichtere Weg unbedingt, wenn man auch so die Nachsorge so sich dann natürlich anschaut. Aber ja, da hat man es auf jeden Fall nochmal gut von dir erklärt bekommen. Und wenn man jetzt aber, wir haben jetzt darüber gesprochen, warum eben das Mikrobiom in den ersten Lebensjahren so wichtig ist und welche Faktoren das Mikrobiom positiv, aber auch negativ beeinflussen können. Aber wenn ich mich jetzt als Eltern frage, woran merke ich das denn überhaupt beim Kind, dass das Mikrobiom eben nicht im Gleichgewicht ist? Also das kann natürlich jetzt im Ungleichgewicht sein, aber das Kind kann nicht sprechen und das Kind, sage ich mal, kann es jetzt nicht sagen, was, dass es sich nicht gut fühlt auch und so weiter. Aber generell, was kann man denn, woran kann man das erkennen, dass vielleicht dass der Darm da nicht so in Ordnung ist?
Ja, da gibt's natürlich viele verschiedene Anzeichen und nicht immer ist es ganz so klar. Aber ja, wo man auf jeden Fall hellhörig werden sollte, ist, wenn das Kind zum Beispiel im Säuglingsalter unter vielen Koliken leidet. Also Koliken sind letztendlich auch Bauchbeschwerden, die dann häufig mit Schreien einhergehen, also häufige Schreiepisoden im Säuglingsalter. Ich glaube, das ist eine Situation, die fürs Kind, aber auch für die Eltern sehr belastend sein kann. Und da kann man auf jeden Fall auch an die Darmgesundheit einmal denken. Später, wenn das Kind älter ist, gibt es auch so Sachen wie Verdauungsprobleme, also Blähungen, Verstopfungen, Bauchschmerzen und Durchfall. Und auch da sind gar nicht so wenig Kinder schon von betroffen. Also da denkt man vielleicht, das ist eher ein Erwachsenenthema, aber auch da ist die Prävalenz steigend und auch schon gar nicht so gering bei den Kindern. Und was dann auch noch dazu kommt, wo man drauf achten kann, ist, wenn das Kind sehr häufige Infekte hat. Also sowohl Magen-Darm-Infekte, also ich glaube, da liegt es auf der Hand, dass man dann auch an den Darm einmal denkt, aber auch bei Atemwegsinfekten, die zu häufig oder zu schwer sind. Und jetzt kann man vielleicht sagen, ja, das ist doch ganz normal, das Kind kommt vielleicht irgendwann in die Kita und da geht halt der ein oder andere Infekt einfach rum und das Kind braucht das ja auch für die Reifung des Immunsystems, das ist richtig, aber trotzdem muss man da so ein bisschen ein Auge drauf halten, wie häufig das ist und auch wie schwer das ist. Also im Schnitt haben wir in Deutschland, habe ich jetzt in den Statistiken gefunden, 1 bis 2 Magen-Darm-Infekte pro Kind pro Jahr im Durchschnitt eben oder 7 Infekte der Atemwege pro Kind und pro Jahr. Und das sind schon ziemlich viele, aber natürlich kann man da so ein bisschen das im Hinterkopf behalten, wenn es deutlich mehr ist oder vor allem auch, wenn das Kind sehr schwere dieser Infektionen hat und da etwas aus dem Gleichgewicht gerät. Also oft ist das ja dann auch ein Indiz dafür, dass Antibiotika genommen werden müssen. Und natürlich ist es schön, wenn man da schon präventiv vorher ein bisschen eingreifen kann durch eine Förderung der Darmgesundheit. Das sind jetzt so Sachen, die sind vielleicht so ein bisschen offensichtlicher, gerade ja diese Darmthematiken, aber wo man auch drauf achten kann als Signal sind Allergien und auch Hautprobleme wie Neurodermitis. Gerade von Neurodermitis sind in Deutschland sehr viele Kinder betroffen. Also die Prävalenz liegt so bei 13%. Und ja, da hört man dann oft, ja, das wächst sich ja wieder raus, ist doch nicht so schlimm. Aber ja, da möchte ich nochmal echt darauf hinweisen, dass es eigentlich so eine Art Frühwarnsystem ist des Immunsystems. Also wenn das Kind Neurodermitis entwickelt, dann heißt das schon, dass da etwas aus dem Gleichgewicht geraten ist. Auf der einen Seite vielleicht im Mikrobiom auf der Haut, aber auch im Mikrobiom im Darm. Und ja, man sieht eben, diese Neurodermitis ist dann im Erwachsenenalter vielleicht weg, aber häufig kommen dann andere allergische Erkrankungen hervor. Also man nennt das auch atopische Triade, also eine Folge von verschiedenen allergischen Erkrankungen letztendlich. Am Anfang steht vielleicht die Neurodermitis, dann später kriegt das Kind eine Nahrungsmittelallergie, später kommt dann die Pollenallergie und noch das Asthma. Also das ist wirklich so ein Lebensverlauf an Allergien, und deswegen lohnt es sich halt schon in frühen Jahren oder sogar Monaten hinzuschauen, wenn da etwas nicht in Ordnung ist. Ja, und ich denke, das sind ganz, ganz schöne Punkte, so verschiedene Punkte, woran Eltern dann erkennen könnten, dass vielleicht etwas mit dem Mikrobiom im Darm des Kindes nicht ganz in Ordnung ist.
Ja, das war auf jeden Fall gute Beispiele. Und das mit den Verdauungsproblemen, das natürlich, das wären ja auch wahrscheinlich so die ersten Sachen, die einem vielleicht selber in den Kopf kommen. Aber ich fand auch das spannend, dass du das auch mit den Atemwegsinfekten angesprochen hast, dass es doch so viele sind. Also das ist ja echt sehr, sehr viel. Ja. Und ja, also sehr spannend auch, glaube ich, das Thema Allergien, weil das zieht sich ja häufig auch bis ins Erwachsenenalter. Beziehungsweise es kommt mir auch so vor, dass wirklich immer mehr Menschen auch Allergien haben. Also nicht nur Kinder, auch Erwachsene. Und dass das dann auch so ein Darmthema natürlich ist. Und man da bei den Kleinen natürlich schon auch direkt hinschauen sollte und da was machen kann, finde ich super spannend. Und genau, wenn man jetzt mal so aus Elternsicht auf den Alltag vielleicht schaut, was bringt denn eine, sage ich mal, wenn man wirklich eine gesunde Darmflora hat, die im Gleichgewicht ist, was das vielleicht auch für eine, ich nenne es einfach mal Entlastung für Eltern oder auch für das Kind bringt?
Ja, letztendlich ist natürlich genau das Umgekehrte von dem, was ich dann eben gesagt habe. Also ja, im Optimalfall hat man natürlich weniger Infektanfälligkeit, einfach durch ein gesundes Mikrobiom, durch diese Darm-Lungen-Achse letztendlich auch, also eine gute Reifung des Immunsystems, ja, eine gute Verdauung, weniger Bauchbeschwerden, Energie, ja, und letztendlich sogar auch eine gesunde oder einen guten Einfluss auf die Gehirnentwicklung über die Darm-Hirn-Achse. Also all das sind Dinge, die ja dann auch langfristig Stimmung und Verhalten der Kinder auch positiv mit beeinflussen können. Genau, also ich denke, gerade diese Infektanfälligkeit ist natürlich auch etwas, was für Eltern sehr interessant sein kann, wenn es gerade Richtung Kinderbetreuung nachher geht, Kita, Schule und so weiter, wenn die Kinder dann sehr oft fehlen. Also diese, du hast gerade gesagt, diese 7 Infekte pro Jahr haben mich tatsächlich bei der Recherche auch überrascht, dass das der Durchschnitt ist. Aber man hört es natürlich auch im Bekanntenkreis, dass ja gerade Kindergartenkinder sehr häufig krank sind. Und da ist es natürlich schön, wenn man da das Kind und die ganze Familie präventiv auch unterstützen kann.
Ja, auf jeden Fall. Das bringt ja auch wirklich Erleichterung mit sich. Die eigenen Krankentage, sage ich mal, die man vielleicht dann auch nehmen muss, können ja dann auch reduziert werden. Von daher ist das ja wirklich auch eine Entlastung für die ganze Familie und auch die eigene Infektanfälligkeit natürlich. Also, dass man selber weniger krank ist. Ja, ist auf jeden Fall, glaube ich, wirklich Punkte, warum man da bei seinem Kind wirklich drauf achten sollte. Aber wenn man jetzt als Eltern wirklich was tun möchte, um eben den Darm vom eigenen Kind zu unterstützen, was ist denn da wichtig? Also du hast natürlich jetzt vorhin schon am Anfang die Faktoren angesprochen, die einen positiven und auch negativen Einfluss auf das Mikrobiom haben. Aber vielleicht kannst du noch mal konkret einfach aufzählen, was man machen sollte oder wie man auch Dinge machen sollte, beispielsweise auch Thema Ernährung, weil klar, man sagt eine gesunde Ernährung, aber was bedeutet das denn vielleicht auch und so weiter? Was sind denn Dinge, die Eltern konkret im Alltag tun können, um das Mikrobiom zu unterstützen?
Mhm. Ja, auch super wichtig, dass man halt schaut, was kann man da, ja, was kann man da machen? Gerade, ja, natürlich sowas wie viel Bewegung und Naturkontakt von Anfang an ist super wichtig. Also ich glaube, wir kennen alle mittlerweile diese Hygienehypothese, dass ja umso steriler das Umfeld ist, in dem man aufwächst, umso höher scheint auch das Risiko zu sein, nach Allergien etc. zu entwickeln. Also ja, da würde ich echt empfehlen, wenn man vielleicht in der Stadt wohnt, auch mit den Kindern regelmäßig in die Natur zu gehen, vielleicht mal einen Ausflug zu machen, vielleicht auch mal auf den Bauernhof zu fahren. Vielleicht sind Haustiere auch eine Option. Also diese ganzen Kontakte mit der Außenwelt sind eigentlich super wichtig. Also mit Tieren, Natur, Pflanzen, anderen Menschen, all das ist da echt wertvoll. Und ja, du hast es auch gerade schon angesprochen, natürlich eine gesunde, in Anführungsstrichen, Ernährung. Was bedeutet das? Gesund ist immer so ein schwieriger Begriff in dem Zusammenhang. Gesund bedeutet vor allem in Bezug auf Darmgesundheit, dass man ballaststoffreich ist. Also schon die Kinder sollten wirklich Ballaststoffe essen, also nicht nur wir Erwachsenen. Und ich glaube, da sollten wir auch als Erwachsenen dann ein gutes Vorbild sein, weil wenn man dann als Erwachsener sagt, oh, ich mag aber keinen Brokkoli, dann will das Kind vielleicht auch nicht den Brokkoli unbedingt essen, wenn es die Eltern nicht gegessen haben. Also da schon wirklich von klein auf ballaststoffreich die Ernährung gestalten, gibt es eigentlich viele Möglichkeiten. Und was auch vielleicht oft vergessen wird, auch mit dem Thema Darmgesundheit, sind nicht nur die Ballaststoffe, also die Präbiotika, das Futter für die guten Bakterien im Darm, sondern auch fermentierte Produkte. Also man spricht da auch heute von Postbiotika, also Stoffwechselprodukte von den gesundheitsförderlichen Bakterien, die in diesen fermentierten Produkten drin sind. Und das kann zum Beispiel sein Joghurt oder ja Kimchi, Sauerkraut, ein gereifter Käse, also ganz viele verschiedene Sachen. Vielleicht mag das Kind jetzt noch kein Kimchi, aber ich denke, ein Joghurt ist da doch sehr beliebt, auch schon bei den Kindern. Und das kann man auf jeden Fall auch regelmäßig mit in die Ernährung einbauen. Ja, genau, ansonsten auch wirklich sehr vielfältig und bunt. Genau, gerade diese bunten Beeren und sowas, das sieht man ja auch. Da sind viele Polyphenole drin, wo man auch heutzutage weiß, die haben auch schon präbiotische, also positive Effekte auf das Darmmikrobiom. Also so ein bisschen den Regenbogen essen, auch schon für die Kinder. Das ist auf jeden Fall empfehlenswert. Genau, und was ja noch dazu kommt, ist natürlich dann der Umgang mit Antibiotika. Wie eben schon gesagt, man kann das nicht immer vermeiden. Ich hatte als Kind sehr viele Antibiotika, die ich bekommen habe. Ja, ich glaube, heute ist das zum Glück schon ein bisschen anders, dass das ein bisschen vorsichtiger gegeben wird. Aber trotzdem kommt man oft nicht drum herum. Und dann ist es natürlich wichtig, da begleitend auch ein bisschen was zu machen. Also dann zu schauen, das Kind musste jetzt Antibiotika nehmen, dann gucke ich aber nochmal besonders drauf, dass jetzt wirklich die Ernährung ballaststoffreich ist, dass man vielleicht im Zweifel auch noch ja ein bisschen ergänzt mit Prä- und Probiotika. Also auch da kann man das Kind und das Mikrobiom sehr gut unterstützen.
Ja, das waren auf jeden Fall viele Punkte und auch viele Sachen, die man ja auch, sage ich mal, einfach umsetzen kann, wie zum Beispiel auch Naturkontakt und sowas. Also das ist ja auch in der Stadt möglich und das sind ja auch Dinge, die nicht mit viel Geld verbunden sind oder auch eine gesunde Ernährung muss oder ist nicht super teuer, wenn man weiß, wie es funktioniert. Und von daher sind es ja wirklich Dinge, die man auch in den Alltag leicht einbauen kann. Und auch das Thema ist natürlich bei einem gesunden Darm oder wenn man einen Darmaufbau, also die Darmflora aufbauen möchte oder ins Gleichgewicht bringen möchte, dann ist natürlich das ja immer ein Thema, das Pro und Präbiotika. Und wir haben natürlich schon in vielen anderen Folgen auch darüber gesprochen, dass es bei Erwachsenen sinnvoll sein kann, das einzusetzen. Aber bei Kindern ist man ja dann natürlich immer ein bisschen, ja, vorsichtiger, würde ich jetzt mal sagen, als Eltern. Oder man schaut genau hin, was man vielleicht auch von außen gibt. Ernährung, Bewegung, in die Natur gehen sind ja jetzt, sage ich mal, Sachen, wo man nichts direkt irgendwie extra zuführt. Aber bei speziellen Mitteln, bei speziellen Nahrungsergänzungsmitteln und so weiter, die das Mikrobiom unterstützen können, machen Eltern sich vielleicht dann auch noch mal zweimal Gedanken darüber, was natürlich auch total sinnvoll ist. Aber wenn man jetzt, also vielleicht kannst du jetzt einmal sagen, wann das vielleicht auch sinnvoll sein kann, das einzusetzen, wenn vielleicht Ernährung und die klassischen Sachen einfach nicht mehr ausreichen und worauf man vielleicht auch als Eltern achten sollte, dass man so einen Leitfaden hat, dass man nicht einfach wahllos irgendwas kauft jetzt, was hier in der Drogerie oder sowas rumsteht.
Ja, natürlich sind diese Sachen, die wir eben gesagt haben, so die Basis, ne? Die Ernährung, der Naturkontakt und so weiter. Aber ja, wenn jetzt eben zum Beispiel ein Säugling nicht gestillt werden kann, dann ja, ist es vielleicht sinnvoll, da Probiotika oder andere Stoffe, die sonst in der Muttermilch drin wären und dem ja, Immunsystem und dem Darmmikrobiom Unterstützung geben, dass man die dann von außen zuführt. Also das ist auf jeden Fall ein Punkt, weil gerade ja in der Muttermilch sind so viele Dinge drin, die ja sehr wertvoll sind für die Reifung des Immunsystems des Säuglings. Und ja, heutzutage die Formula-Ernährung, also die Flaschenernährung, die werden auch immer besser, muss man sagen. Aber wir wissen halt auch noch nicht alles, was in der Muttermilch wirklich drin ist oder was positive Effekte hat. Also mit und mit gibt es da immer mehr Sachen, die auch der Muttermilch, der Flaschennahrung zugesetzt werden. Aber es ist noch lange nicht so weit, dass es wirklich genauso gut ist. Und wahrscheinlich wird es auch dahin nie kommen, dass es genauso gut ist wie die Muttermilch. Genau, also da kann man auf jeden Fall dann über Probiotika nachdenken. Ansonsten auch, wenn Säuglinge sehr häufig unter Koliken leiden, also gerade diese Schrei-Episoden sehr viel sind aufgrund von Koliken, da kann man über Probiotika nachdenken. Ansonsten natürlich bei jeglichen Arten von Verdauungsproblemen bei Kindern, also Verstopfung oder Durchfall, aber auch bei akuten Magen-Darm-Infekten. Also auch da kann man eben unterstützend auf der einen Seite präventiv was tun, eben durch Probiotika oder Präbiotika, aber auch, wenn es akut da ist. Also früher dachte ich immer, ja, wenn so ein Effekt da ist, dann muss man den einfach durchstehen. Aber mittlerweile habe ich da auch gelernt, also auch bei uns Erwachsenen, man kann da echt die Dauer auch so ein bisschen verkürzen, wenn man und sich das Leben leichter machen, wenn man gleichzeitig noch was dazu nimmt. Genau, ansonsten natürlich, wie auch eben schon gesagt, bei häufigen Atemwegsinfekten oder auch hier vorbeugend und auch bei den Themen wie Allergien und Neurodermitis kann ja die Gabe von Probiotika sinnvoll sein. Man sieht da auch zunehmend immer mehr Studien in diesen Bereichen zu, also gerade auch bei ja, Erwachsenen, aber eben auch bei Kindern und Säuglingen und das macht es eben so wertvoll. Und du hast jetzt gerade auch schon angesprochen, ganz wichtiger Punkt, worauf muss man denn achten, wenn man jetzt sich dafür entscheidet, Probiotika zu geben? Da ist es natürlich wichtig zu schauen, was sind das jetzt für Probiotika? Gerade in den ersten Lebensjahren oder Monaten haben wir ja gesehen, ist eine sehr sensible Phase. Das bedeutet auch, man soll natürlich genau schauen, welche Probiotika sind jetzt sinnvoll und können das Mikrobiom auch besonders gut unterstützen, weil es ja gerade eigentlich erst dabei ist, sich zu entwickeln. Genau, und ja, am schönsten ist natürlich, wenn man da Probiotika auswählt, die bereits an Kindern untersucht wurden in humanen Studien. Auch da gibt es ein paar mittlerweile auf dem Markt, die man sich dann genauer anschauen kann. Und ja, auch eine hohe Qualität dann eben aufweisen.
Ja, das war auf jeden Fall schon mal ein guter Hinweis und ein guter Leitfaden, wann man vielleicht auch dann Probiotika einsetzen sollte. Und jetzt zum Ende hast du ja noch mal das Thema, wo man darauf achten sollte, angesprochen. Und wir haben tatsächlich ja ganz neu jetzt seit ein paar Tagen auf dem Markt ein ganz passendes Produkt, was genau, worüber wir heute gesprochen haben, was man da super einsetzen kann. Und zwar unser Probiom Kids. Und wir wissen jetzt, warum ein gesunder Darm wichtig ist, welche Faktoren einen großen Einfluss haben und so weiter. Und du hast auch Qualität schon angesprochen und von einem Probiotikum, dass man darauf achten sollte. Und vielleicht kannst du jetzt unseren Zuhörern einmal unser neues Produkt ein bisschen vorstellen, weil, wie ich gerade gesagt habe, es ist erst ein paar Tage auf dem Markt. Das ist jetzt noch nicht seit Jahren bei Tisso, also kennen das Produkt viele vielleicht noch überhaupt nicht. Und hol unsere Zuhörer doch einfach einmal ab, warum wir das entwickelt haben, worauf wir dabei geachtet haben, was uns wichtig war und wo man es auch einsetzen kann, jetzt genau bei den Kindern.
Ja, wir haben dieses Produkt, Probiom Kids, für die Kleinen ganz speziell entwickelt, also wirklich für die Säuglinge bis hin zum Schulkind, also sprich 0 bis 6 Jahre ungefähr, weil wir gesagt haben, wir haben schon viele Probiotika und so weiter bei uns im Portfolio und natürlich kann man das Mikrobiom auf vielfältige Weise unterstützen, aber wir haben jetzt eben dieses Probiotikum entwickelt, weil wir gesagt haben, wir wollen jetzt was wirklich ganz speziell für die ganz kleinen Bäuche. Und wir haben dann 2 verschiedene Bakterienstämme gefunden, die wirklich unzählige Studien schon haben bei Kindern und Säuglingen. Und da sind wir eben drauf gestoßen und haben gedacht, das wäre doch perfekt für unser Produkt, weil es eben genau an dieser Zielgruppe auch untersucht wurde und nicht nur in der Theorie irgendwie sinnvoll sein könnte. Was eben bei dem Produkt ganz besonders ist, ist, dass wir ein Öl haben in Tropfenform. Also nicht ein Öl in Tropfenform, sondern das Öl kann getropft werden, um es dem Kind zu geben. Deswegen ist es halt auch schon für die ganz Kleinen möglich, das aufzunehmen. Also man kann dann wirklich so ein paar Tropfen schon mit auf die Brustwarze geben oder dann später vielleicht in den Joghurt mit einrühren. Und das Kind muss halt keine Kapsel dafür schlucken, was ja doch gerade in den ersten Monaten unmöglich und später auch noch sehr schwierig sein kann. Und was uns halt auch wichtig war, was man halt auch häufig sieht, gerade bei so Kinderprodukten, ich finde es immer ein bisschen schade, weil gerade Kinder essen, glaube ich, oft schon mehr als genug Süßigkeiten oder so. Dann braucht man es nicht noch über die Nahrungsergänzungsmittel. Aber man sieht eben oft, dass Zucker etc. zugesetzt ist zu verschiedenen Produkten. Und das wollten wir halt bei uns auf jeden Fall vermeiden und haben uns deswegen auch für diese Ölform entschieden. Vielleicht kann ich noch ein bisschen was erzählen zu diesen 2 Bakterienstämmen, die da drin sind. Das ist einmal der Lactobacillus rhamnosus GG. Der wird unter Wissenschaftlern auch ganz liebevoll LGG genannt. Und dann gibt es noch den Bifidobacterium animalis BB12, also BB12. Auch da kann man die Abkürzung einfach BB12 oder BB12 verwenden. Und diese 2 verschiedenen Bakterienstämme, die sind jetzt eben so besonders, weil es sind 2 der meistuntersuchten Probiotika weltweit. Also die wurden wirklich in sehr vielen Studien schon untersucht. Unter anderem eben sehr viele Studien an Säuglingen und Kindern zur Verbeugung und Verkürzung von Atemwegsinfekten, Magen-Darm-Infekten, Verstopfung, Durchfall, Koliken, Schreiepisoden, Allergien, Neurodermitis und was mein Favorit war, es wurde auch untersucht, wie die Fehltage in der Kita sind pro Infekt. Also wirklich diese 2 Bakterienstämme haben sehr viele Studien, die eben diese Effekte untersuchen. Ich habe da auch noch ein paar Beispielstudien mit dabei, die ich besonders eindrucksvoll fand. Da würde ich gerne eine einfach mal von vorstellen, die war zur Vorbeugung von Magen-Darm-Infekten. Und die fand ich besonders schön, weil da waren 740 Kinder ungefähr, die im Krankenhaus waren, aus verschiedensten Gründen. Also es kann ein Beinbruch gewesen sein, es kann ja, was ganz anderes gewesen sein. Die waren alle im Krankenhaus und es ist bekannt, dass man im Krankenhaus ein höheres Risiko hat, einen Magen-Darm-Infekt sich einzufangen. Und deswegen haben diese Kinder dann im Vergleich zu einer Placebo-Gruppe, die nichts bekommen hat, 5 Tage lang diesen LGG bekommen. Und zwar 1 Milliarde koloniebildende Einheiten. Und man hat jetzt gesehen, dass es da statistisch signifikante Ergebnisse gab im Vergleich zu der Kontrollgruppe. Und zwar gab es dann 60% weniger auftretende Infekte und ja 75% weniger Episoden von Durchfall, also Diarrhoe, und 50% weniger Episoden von Erbrechen. Und das sind natürlich sehr, sehr schöne Ergebnisse. Also man sieht hier wirklich diese Kinder im Krankenhaus, die ein höheres Risiko hatten, einen Magen-Darm-Infekt sich einzufangen, hatten dann letztendlich einen vorbeugenden Effekt dieses LGGs und sind weniger häufig dann damit krank geworden. Ja, genauso gab es auch noch eben, wie gesagt, verschiedene Studien auch, zum Beispiel bei Koliken gab es eine, wo ja weniger Schreiepisoden schon nach 28 Tagen gemessen wurden. Also da waren dann in der Placebo-Gruppe waren es 8 pro Tag und in der Gruppe, die BB12 bekommen hat, waren es dann nur noch 3 Schreiepisoden pro Tag. Also ich glaube, das war auch eine ziemliche Entlastung dann für die Eltern. Und auch hier gab es auch hochsignifikante eben Ergebnisse im Vergleich zu der anderen Gruppe, die nichts bekommen hat. Ja, und genauso gab es dann eben auch noch andere Studien, zum Beispiel zu Atemwegsinfekten mit weniger neu auftretenden Effekten oder auch weniger Fehltage in der Kita durch die Einnahme von LGG oder BB12. Und ja, ich will es mal dabei belassen, also es gibt noch viele andere Studien, aber ich glaube, das vermittelt schon einen ganz guten Eindruck, warum wir uns für diese Stämme eben entschieden haben, für diese Bakterienstämme und was eben auch das Potenzial ist, wenn man das Mikrobiom der Kinder unterstützt, präventiv als auch akut.
Ja, das war sehr, sehr cool, dass du auch noch mal eine Studie vorgestellt hast. Daran merkt man ja auch, dass wir bei der Produktentwicklung uns wirklich viele Gedanken machen und ja, nicht nur irgendwas zusammenstellen, sondern, was du gesagt hast, da eben mit den Bakterienstämmen, da wirklich welche ausgesucht wurden, wo es Studien zu gibt und die speziell für das Alter auch geeignet sind, weil es gibt natürlich sehr, sehr viele Probiotika, aber bei den ganz Kleinen, für die das Produkt entwickelt wurde, sollte man da natürlich auch nochmal genauer hinschauen, was Tisse natürlich gemacht hat. Mhm. Und ja, also ich finde es ein super spannendes Produkt. Ich glaube auch, dass sehr viele Eltern da sehr interessiert dran sind. Genau, und du hast einen super Einblick generell zum Thema Mikrobiom bei Kindern gegeben. Ich glaube auch, dass jetzt nochmal bewusst, dass einem nochmal bewusster geworden ist, warum es eben so wichtig ist, sich um den Darm zu kümmern, auch ganz, ganz am Anfang. Und ich glaube, wenn man das auch macht, früh genug, dann hat man vielleicht auch später einfach einen gestärkteren Darm, weil es gibt so viele Erwachsene, die auch Probleme mit ihrem Darm haben. Wenn man da früh anfängt eben mit, dann hat man eine ganz andere Ausgangslage, als wenn man sich da jetzt überhaupt nicht drum kümmert.
Ja.
Ja. Deswegen also super spannend, was du so erzählt hast, auch mit den Studien und auch mit den, wie häufig Kinder krank sind zum Thema Magen-Darm oder auch Atemwegsinfekte und so weiter. Ich fand es eine sehr, sehr spannende Folge. Ich habe wieder viel Neues gelernt und ich hoffe auch unsere Zuhörer. Und ja, ich denke, dass viele auch gespannt sind auf unser neues Produkt Probiom Kids. Und wir verlinken das Produkt natürlich auch, dass die Zuhörer das sich direkt mal anschauen können. Und ja, dann bedanke ich mich bei dir für dein Wissen, was du heute mit uns geteilt hast, dass du dir die Zeit genommen hast, so ausführlich mit uns auch zu dem Thema zu sprechen. Und ja, sag einfach mal Dankeschön.
Ja, Dankeschön, Leonie. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe auch, dass das Interesse von den Zuhörenden jetzt auch gestiegen ist für das Thema und sie vielleicht sogar das Probiom Kids mal ausprobieren wollen.
Ja, das hoffe ich auch natürlich. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen restlichen Tag und sage mal bis bald.
Danke dir auch. Bis bald.
Ciao.
Ciao.
Ich hoffe, diese 61. Podcast-Folge hat dir gefallen und du konntest viele neue Dinge für dich mitnehmen. Ich freue mich auf dein Feedback und deine Gedanken zu dieser heutigen Folge und hoffe, dass du auch beim nächsten Mal wieder zuhörst. Deine Leonie.